Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn. Der Herr sei mit euch. Zum Gottesdienst am 15. Sonntag nach Trinitatis begrüße ich Sie sehr herzlich hier in der St. Andreaskirche in Lübbecke. Ich begrüße auch die Bewohnerinnen und Bewohner unseres Altenheims am Kirchplatz, die den Gottesdienst hörend mit uns feiern. Sie feiern ihn gleichzeitig mit. Er wird dann auf der Homepage veröffentlicht. Ich grüße auch diejenigen, die ihn später dann hören. Der Wochenspruch zum 15. Sonntag nach Trinitatis steht im 1. Petrusbrief. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Die Fürsorge Gottes für uns Menschen, das, was sich Sorgen um uns Menschen bedeutet, was er für uns tut, das wird das Thema des Gottesdienstes sein. Gott segne diesen Gottesdienst. Lassen Sie uns beten. Ich bitte Sie, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Gütiger Gott, zu dir kommen wir heute. Wir suchen deine Nähe, deine Zuwendung. Wir kommen mit allem, was uns freut und dem, was uns belastet. Unsere Unsicherheit, unser Versagen bringen wir vor dich. Unsere Ängste und Zweifel legen wir in deine Hände. Du sorgst für uns und schließt uns in deine Liebe ein. Lass uns das jetzt im Gottesdienst spüren. Sei du uns nahe. Amen. Wir beten gemeinsam. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen.
Eine Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für
Wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen.
Wenn der Herr nicht die Stadt gebietet, so wacht vergeblich der Wächter.
Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und hernach lange sitzet.
Alle eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Alle eure Sorgen werft auf Gott, denn er sorgt
sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zur Ewigkeit. Alle eure Sorge werft auf Gott, denn er sorgt für euch. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Als Ehre sei Gott in der Höhe singen wir aus dem Lied 179, Allein Gott in der Höhe sei er, die ersten beiden Strophen.
Allein Gott in der Höhe sei er und Dank für seine Gnade. Darum, dass nun und nimmermehr uns rühren kann kein Schade. Ein Wohlgefallen Gott an uns hat, nun ist groß Fried und Allfried hat nun ein Ende. Wir loben, preisen, anbeten dich für deine Ehre, wir danken, dass du, Gott Vater, ewiglich regierst und alles ganz ungemessen ist deine Macht, allzeit geschieht, was du bedacht, wohl um solch eines Herrn.
Lasst uns beten. Gott, du Beschützer aller, die auf dich hoffen, wir bitten dich, mache uns frei von den Sorgen um unsere Zukunft. Behüte uns vor den Fallen des Bösen. Lass uns deine Schöpfung bebauen und bewahren. Durch Jesus Christus, unseren Herrn und Bruder, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und wirkt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Lesung aus dem Alten Testament im ersten Buch Mose im zweiten Kapitel. Dieser Text ist heute auch der Predigttext. Es war zu der Zeit, da Gott, der Herr, Erde und Himmel machte. Und alle die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden. Und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott, der Herr, hatte noch nicht regnen lassen auf Erden. Und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Strom stieg aus der Erde empor und tränkte das ganze Land. Da machte Gott, der Herr, den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Und Gott, der Herr, pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin und setzte den Menschen hinein, den er gemacht hatte. Und Gott, der Herr, ließ aufwachsen aus der Erde allerlei Bäume, verlockend anzusehen und gut zu essen, und den Baum des Lebens mitten im Garten und dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Evangelium bei Matthäus im 6. Kapitel. Jesus lehrte seine Jünger und sprach: Sorgt euch nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel kostbarer als sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen könnte, wie sehr er sich auch darum sorgt? Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht gekleidet gewesen ist wie eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras auf dem Feld so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht vielmehr für euch tun, ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach dem allen trachten die Heiden. Denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr all dessen bedürft. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat.
Gott gab uns Atem, damit wir leben. Er gab uns Augen, dass wir uns sehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott hat uns diese Erde gegeben, dass wir auf ihr die Zeit bestehen. Gott gab uns Ohren, damit wir hören. Er gab uns Worte, dass wir verstehen. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott will nicht diese Erde zerstören. Er schuf sie gut, er schuf sie schön. Gott gab uns Hände, damit wir handeln. Er gab uns Füße, dass wir feststehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen. Gott will mit uns die Erde verwandeln. Wir können neu ins Leben gehen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn und Bruder Jesus Christus. Liebe Gemeinde, haben Sie noch die Texte im Ohr, die den heutigen Gottesdienst bestimmen? Vor allem den Wochenspruch und den Leitvers des Psalms? Alle eure Sorgen werft auf ihn. Denn er sorgt für euch. Die alttestamentliche Lesung, die Sie eben gehört haben, ist einer der für den Sonntag vorgeschlagenen Predigttexte. Diese Geschichte erzählt, wie Gott für uns sorgt, was er tut, damit wir sorglos leben können. Der Abschnitt stammt aus der älteren der beiden ganz zu Anfang in unserer Bibel aufgezeichneten Schöpfungserzählungen, entstanden vor ungefähr 3000 Jahren im Reich der ersten Könige Israels zur Zeit Davids und Salomos. Dem damaligen Erzähler geht es nicht darum, seinen Zeitgenossen zu erklären, wie die Erde entstanden ist, sondern er will ihnen nahebringen, was sie Gott verdanken. Sie können auf und von der Erde lieben. Auf diesem Hintergrund sind für meine Begriffe alle Diskussionen müßig, ob es Widersprüche zwischen biblischer Darstellung der Schöpfung und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und Theorien zur Entstehung der Erde und des Lebens gibt. Dem Erzähler und seiner Geschichte geht es überhaupt nicht darum zu erklären, in welchen Schritten sich Erde und Leben entwickeln. Sie wollen im Erzählen bekennen, dass wir unser Leben der Fürsorge Gottes verdanken. Man könnte die Erzählung ein Märchen nennen, denn genau wie wir es von den Geschichten der Brüder Grimm kennen, vermittelt sie uns eine tiefgreifende Wahrheit, die in sprachliche Bilder verpackt, das Leben als Gottesgeschenk deutet. Damals wie heute betont die Geschichte, dass den Menschen von Gott ein guter Lebensplan geschenkt worden ist. Sehen wir uns diesen Plan doch einmal näher an. Von Gott geht alles aus. Zunächst wird die Umgebung gestaltet. Nebel bringt die Feuchtigkeit, die Wachstum auf der Erde auslöst. Gott macht den Menschen aus dieser feuchten Erde. Er ist der Schöpfer, der Künstler, der den Menschen aus einem ganz gewöhnlichen Material herstellt. Noch ist Adam, wie er später genannt wird, nur ein lebloses Gebilde aus Erde, der Adama. Der Erzähler benutzt mit dem Menschennamen und dem Material, aus dem er gemacht wird, ein Wortspiel. Der Mensch heißt, wie er ist, ein Haufen Erde. Erst der Atem Gottes, der ihm in die Nase geblasen wird, macht ihn lebendig. Poetischer kann ich mir die Aussage, dass erst Gottes Geist uns Menschen von ihm zugehaucht lebendig macht, nicht vorstellen. Gleichzeitig entspricht es der Beobachtung und Erfahrung. Wer atmet, lebt. Wer lebt, atmet. Die Erzählung fasst diesen ersten Schritt zusammen. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Das kleine Wort so macht es klar. Nur als Folge des Gotteshauches wird der Mensch lebendig. Der Mensch ist ganz und gar abhängig vom Geist Gottes, so die genaue Übersetzung des hebräischen Wortes, das der Erzähler benutzt. Danach wird die Kulisse geschaffen, in der der lebendige Mensch leben wird. Der Garten Eden entsteht, wieder in liebevoller Handarbeit Gottes. Er pflanzt einen Garten, in dessen Mitte er den Menschen setzt. Der Erzähler betont die besondere Schönheit, sowohl in der Ansicht als auch im Geschmack ist alles gut. Und so entsteht vor unseren Augen das Bild eines geordneten, fürsorglich angelegten Gartens, in dem sich herrlich leben lässt. Allerdings ist der Garten Eden ein Paradies besonderer Art. Er hat nichts vom Schlaraffenland, wie wir es aus manchen Märchen kennen. Die gebratenen Tauben fliegen Adam nicht in den Mund, Und er hat auch keinen Topf, der selbstständig auf Kommando einen süßen Brei kocht. Gott schenkt den Menschen diesen Garten Eden, aber er stellt ihm auch eine Aufgabe und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Damit bekommt der Mensch eine Aufgabe und eine zweite Abhängigkeit. Er soll für den und in dem Garten etwas tun. Bebauen, anbauen, darunter verstehen wir, dass wir Erde bearbeiten, dass wir säen, pflanzen und die Früchte ernten. Dahinter steckt doch auch, dass wir die Pflanzen pflegen und für ein gutes Wachstum sorgen. Die zweite Aufgabe des Bewahrens macht den Gedanken der Hege und Pflege noch deutlicher. Wenn der Mensch den Garten bewahrt, und zwar in seiner gesamten Schönheit und Nützlichkeit, dann muss er darauf achten, dass er die vorhandenen Pflanzen sorgfältig beobachtet, gute Ansätze fördert und schlechte entfernt. Der Mensch muss also zwischen Möglichkeiten entscheiden und auswählen, was er für bewahrenswert hält. Auch darin entwickelt der Erzähler ein ganz anderes Bild, als es manche Paradiesvorstellungen vermitteln. Der Garten Eden gleicht eher einer hochwertigen Gärtnerei als einem selbstwachsenden und sich selbst pflegenden Erholungspark. Wir wissen nicht erst seit der Diskussion um die Fridays for Future-Bewegung, dass unsere Lebensumstände diesen Vorstellungen nicht entsprechen. Und sie taten es vor 3000 Jahren zur Entstehungszeit dieser Geschichte auch nicht. Also doch ein Märchen ohne jeglichen Realitätsbezug? Erinnern wir uns noch einmal daran, dass der Erzähler betonen wollte, dass der Anfang unserer Erde gut war. Was müsste sich dann im Leben der Menschen ändern, um diesen guten Anfang annähernd wieder zu erreichen? Wie müssten Bebauen und Bewahren aussehen, wenn wir unser Leben nach Gottes Auftrag in der Schöpfungsgeschichte ausrichten wollten? Und diese Frage stellt sich sicher nicht nur im eigentlich landwirtschaftlichen Bereich. Ich denke nicht, dass die Geschichte den Fortschrittsgedanken ablehnt. Im Bewahren steckt neben dem Schützen des Bestehenden auch der Gedanke, Schutz- und Erhaltungsmaßnahmen zu entwickeln und damit Neues zu bauen und auszuprobieren. Genauso wenig sind Erträge und Nutzen ausgeschlossen. Der Mensch kann Verlockendes ansehen und Gutes schmecken. Das setzt doch voraus, dass das Angebaute auch benutzt und genossen wird. In der Doppelung des Auftrags des Bebauens und Bewahrens werden allerdings Grenzen gesetzt. Der Gedanke des Bewahrens schließt die Benutzung bis zur vollkommenen Erschöpfung aus. Wenn die Erträge so forciert werden, dass hinterher nichts bleibt, was bewahrt werden kann, ist der Schöpfungsauftrag verfehlt. Das Gegenbild kann jedoch auch nicht gemeint sein. Wenn alles bewahrt, aber nichts angebaut wird, dann kann auch nichts wachsen und gedeihen. Für mich lässt sich Gottes Schöpfungsauftrag nur dann gerecht werden, wenn wir uns kümmern, wenn wir genau hinsehen, was förderlich, was nützlich und deshalb bewahrenswert ist. Und dementsprechend muss unser Handeln ausgerichtet sein. Unser Abschnitt aus der Schöpfungserzählung weist schon auf den Knackpunkt hin. Die beiden Bäume, der des Lebens und der der Erkenntnis des Guten und Bösen, werden genannt. Der Mensch erliegt der Versuchung, sich aus Gottes Fürsorge zu entfernen. Er will sein wie Gott und steht draußen. Aber das ist eine andere spannende Geschichte. Auch das gehört zur Erzählung vom guten Anfang im Garten Eden. Wir Menschen erkennen unsere doppelte Abhängigkeit als Gottes Geschöpfe nicht. Wir wollen aus der Verpflichtung, Gottes Weisungen zu folgen und uns um die Schöpfung fürsorglich zu kümmern, ausbrechen. Und auf diesem Wege entfernen wir uns vom guten Anfang und von dem Lebensplan, den Gott für seine Geschöpfe angelegt hat. Denken wir stattdessen doch immer wieder darüber nach, ob Bebauen und Bewahren im Sinne der Schöpfungserzählung nicht ein wahrhaft großer Schritt auf die guten Anfänge hin sein könnte. Ein Schritt im Sinne unseres fürsorgenden, lebensschaffenden Gottes. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Lassen Sie uns gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich bitte Sie, dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug hier in der Andreaskirche für die Jugendarbeit unserer Gemeinde 184,63 €. Für diakonische Aufgaben der eigenen Gemeinde wurden 92,31 € eingesammelt. Die Kollekte des heutigen Sonntags ist für die Werkstatt Bibel der von Kannsteinschen Bibelanstalt in Westfalen vorgesehen. Die Werkstatt Bibel in Dortmund ist wie die ausleihbare Werkstatt Bibel Mobil ein Lern- und Erfahrungsort für Menschen allen Alters. Besucherinnen und Besucher aus Gemeinden und Schulen erleben, dass Gott in der Bibel auch heute zu uns spricht. Bitte unterstützen Sie die bibelmissionarische Arbeit, um Menschen einen Zugang zur Bibel zu ermöglichen. Die andere Hälfte ist die Diakoniekollekte für diakonische Aufgaben bei der Altenarbeit in den Pflegeheimen bestimmt. Die Kollekte, die wir einsammeln wollen, ist bestimmt für die Unterstützung der Arbeit in unseren Altenheimen. Viele kleine Dinge, die in keinem Finanzierungsplan der Pflegeversicherung berücksichtigt werden, machen den Alltag der Bewohner heller und schöner. Einige von Ihnen wissen vielleicht auch, dass es eine Reihe von Menschen gibt, die ehrenamtlich in unseren Altenheimen tätig sind. Auch Sie benötigen für Ihre Angebote finanzielle Unterstützung. Gott segne Geber und Gaben und was mit denen geschieht.
Einiges ist noch der Gemeinde bekannt zu geben. Im Anschluss an diesen Gottesdienst laden wir zum Kirchcafé in das Andreas-Gemeindehaus ein. Wir laden zu folgenden Veranstaltungen ein. Montag um 15.30 Uhr zum Bibelgesprächskreis im Thomas-Gemeindehaus. Wir weisen schon einmal auf den Vortrag, den zweiten Vortrag in der Reihe hin, am 29.09. um 19 Uhr im Andreas-Gemeindehaus. Ich denke, am Ausgang liegen auch noch Zettel, wenn jemand sich noch für die Themen interessiert. Montag, Dienstag und Freitag ist um 18 Uhr Abendgebet hier in der St. Andreas-Kirche. Am Mittwoch um 18 Uhr Taizé-Gebet. Und am Donnerstag ist um diese Zeit Friedensgebet hier in der Kirche. Heute Nachmittag oder gegen Abend am 25. jetzt heute ist um 18 Uhr Kirchsaal-Kino im Thomas-Gemeindehaus. Auch dafür liegen am Ausgang Zettel bereit. Am nächsten Sonntag ist Erntedanktag. Dafür können Sie Erntegaben abgeben, hier im Andreasbezirk am Samstag, dem 1.10. von 10 bis 12 Uhr, auch am Samstag von 10 bis 11 Uhr im Thomas-Gemeindehaus. Zur Verlesung der Namen der Verstorbenen bitte ich Sie aufzustehen. Zur letzten Ruhe geleitet wurden Herr Friedrich Hirte, Matthias Claudius Straße 12, im Alter von 80 Jahren. Und Herr Horst Mische, Osnabrücker Straße 96, im Alter von 84 Jahren. Wir werden der Verstorbenen und ihrer Angehörigen in der Fürbitte gedenken. Ich bitte Sie, nach der Aufforderung »Wir rufen zu dir« jeweils in die Strophen des Liedes an der Nummer 658 einzustimmen. Lasst uns miteinander und füreinander beten. Gott, unser Schöpfer, du hast uns nach deinem Bilde geschaffen. Wir leben nicht nach deinen guten Weisungen und achten unseren Nächsten nicht als dein ebenfalls geliebtes Kind. Führe uns wieder auf deine Wege. Öffne uns die Augen für das, was unser Zusammenleben gut und achtenswert macht. Stärke uns, wenn wir deine Wege gehen. Wir rufen zu dir.
Amen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut, voll Glauben, Herr, heute und morgen zu handeln.
Gott, unser Vater, deinen Sohn Jesus Christus gesandt, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Wir verleugnen ihn in unserem Denken und Handeln und leben nicht in seiner Wahrheit. Lass uns erinnern, dass wir immer wieder an seinen Weg erinnert werden müssen. Mach uns bereit, unsere Fehler zu sehen. Lass uns nicht immer auf unseren vorgeblichen Rechten beharren und schenke uns Wege, in Liebe auf unseren Nächsten zuzugehen. Wir rufen zu dir.
Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut voll Liebe, Herr, heute die Wahrheit zu leben.
Gott, du hast uns in unserem Land eine lange Zeit in Frieden, Freude und Gerechtigkeit geschenkt. Wir bitten dich besonders für unsere Verstorbenen. Nimm sie auf in deinen Frieden. Schenke ihren Angehörigen Trost in der Gewissheit, dass sie ihre Verstorbenen in deiner Hand geborgen wissen. Erhalte uns in der Gewissheit auf diesen Platz bei dir. Lass uns immer wieder auf deine Gebote vertrauen, dass sie uns ein Leben in Frieden, Freude und Gerechtigkeit ermöglichen. Gib uns in dieser Hoffnung die Kraft, Schritte des gerechten Ausgleichs und des friedlichen Miteinanders zu gehen. Öffne du Wege zu einem friedlichen Miteinander in allen Regionen, in denen Unfrieden herrscht. Sei bei allen, die unter dem Krieg in der Ukraine leiden. Wir rufen zu dir.
Lass uns in deinem Namen, Herr, die nötigen Schritte tun. Gib uns den Mut voll Hoffnung, Herr, heute von vorn zu beginnen.
Heiliger, dreieiniger Gott, wende dich uns zu. Gemeinsam beten wir: Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Versuche uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir seinen Frieden.